Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Super, genau. Wir starten gleich heute einmal ohne Kutsche, aber ich glaube mit einem sehr spannenden Thema. Schon mal vielleicht vorweg gesagt, wer jetzt schon dabei ist, ihr kennt es schon. Ich wiederhole das, was Kutsche sonst jede Woche sagt. Wir wollen mit euch zusammen über die Power Rankings heute reden. Wir wollen hören, wie ist eure Meinung, wie schätzt ihr die Teams ein? Und werden euch vielleicht nach so 10, 15 Minuten wirklich aktiv bitten, mitzumachen, mitdiskutieren und zu gucken, dass wir eure Meinung hier mit einbinden. Wird jetzt schon aufgenommen, wird hinterher dann als Podcast ausgespielt in der Footballerei. Also nicht wundern, wer hier hochkommt, wer auch einen Sprecherwunsch einsetzt, der stimmt damit auch zu, dass er im Podcast der Footballerei auftaucht. Da werden wir das heute Abend noch hochladen und freuen uns sehr, mit euch heute zu sprechen. Max hat noch kleine Probleme, hier reinzukommen. Ich hoffe, das klappt jetzt gleich. Und dann können wir auch loslegen.
Jo, bei mir hat er sich auch verbunden. Also ich müsste jetzt auch am Start sein.
Ich hoffe, das war jetzt schon dein kleiner Hiccup, aber das sollte jetzt eins passen.
Dann, einen hat man immer pro Sendung.
Ja. Ich hoffe immer, dass es nicht an dem Handy hier passiert, was aufnimmt, aber das passt schon. Ja, dann lass uns gerne loslegen.
Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Herzlich willkommen, es ist Sonntag, knapp kurz nach 19 Uhr. Wir sind mit ELF live, mit der Footballerei online, wollen mit euch heute drüber sprechen. Wie waren die ersten 3 Wochen spielerisch? Was sind unsere Einschätzungen der Teams? Haben ein paar News vorbereitet, aber ganz am Anfang möchte ich einmal vorstellen, mit wem ich hier bin. Max ist natürlich wieder dabei. Herzlich willkommen, Max.
Moin Moin aus Hamburg.
Genau, genauso dabei ist Caro heute. Herzlich willkommen, Caro. Wir freuen uns.
Na, Bernd.
Genau, wir sind heute zu dritt. Kutsche ist verhindert aus privaten Gründen, hat in den nächsten Wochen leider auch Urlaub. Das heißt, ein bisschen werden wir ohne ihn auskommen müssen, sowohl in der normalen Sendung am Montag um 19 Uhr als auch am Sonntag. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben heute den Wunsch, über die Power Rankings zu sprechen, wie wir die 8 Teams aktuell einschätzen. Ich glaube, man kriegt jetzt ein gutes Bild nach der dritten Woche, nach einigen Begegnungen, die wir hatten. Heute spannende Ergebnisse. Caro, kannst du uns einmal updaten? Was ist heute passiert?
Ja, sehr gerne. Also ich fange mal mit dem Spiel gestern an. Da haben die Barcelona Dragons gegen die Hamburg Sea Devils verloren, und zwar mit 14-32. Und heute hatten wir die Spiele Frankfurt Galaxy gegen Wroclaw Panthers. Da hat die Galaxy 22-13 gewonnen. Als zweites gab es Berlin Thunder gegen Stuttgart Surge. Das hat Thunder deutlicher mit 40-19 gewonnen. Und ein ganz knappes Ergebnis gab es bei den Leipzig Kings gegen die Cologne Centurions. Die Centurions haben mit 48-47 gewonnen.
Max, vielleicht ganz am Anfang einmal die Frage, was war für dich die größte Überraschung dabei?
Also ich war sehr gespannt auf das Spiel Frankfurt-Breslau, Wroclaw. Ich weiß nicht, aber dieses Wroclaw hört sich immer so komisch an. Ne? Ich sage jetzt einfach mal Breslau. Das ist die gleiche Stadt. Insofern war ich sehr gespannt drauf. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen ins Wasser gefallen. Da ist ein bisschen, also vorher war es noch wunderschönes Wetter und dann pünktlich zum Kickoff 19 Uhr war plötzlich knietief Wasser und es goss aus allen Kübeln, sodass auch die Technik uns leider auch ein bisschen verlassen hat. Da kann man jetzt auch niemanden einen Vorwurf machen, wenn das komplett untergeht, das Stadion. Aber da war natürlich sehr heiß drauf, das wollte ich unbedingt sehen. In der zweiten Halbzeit war es ja dann, sag ich mal, ein bisschen trockener. Man hat auch gesehen, der Boden war auch völlig aufgeweicht und so weiter. Also das war jetzt nicht so das Spiel, was man jetzt vielleicht in besseren Umständen gesehen hätte, aber man konnte schon ansatzweise sehen und auch in den einzelnen Spielzügen wirklich immer wieder sehen, dass Frankfurt da einfach auch definitiv die stärkere Mannschaft war. Und diese Bestätigung wollte ich einfach auch haben, weil ich hatte das schon in letzter Woche im Gefühl, wenn die beiden aufeinandertreffen, dass Frankfurt da die Nase vorn haben wird, auch wenn es knapp ist, werden die alleine auch schon durch ihre sehr aggressive Defense von Coach Kössling sicherlich auch den extrem starken Angriff der Panthers, die ja über 50 Punkte in den ersten beiden Wochen gemacht haben, ganz gut unter Kontrolle kriegen. Und das ist dann auch eingetreten und wie gesagt unter sehr schwierigen Bedingungen. Bisschen überrascht hat mich auf jeden Fall das Ergebnis Leipzig gegen Köln, und Köln ja auch nur mit einer Two-Point-Conversion mit ihrem letzten Touchdown, so 5 Minuten vor Schluss. Dann hatte sogar Leipzig ja nochmal die Möglichkeit, mit einem Field Goal das ganze Spiel nochmal zu drehen und zu gewinnen. Aber Köln hat, oder der Kicking daneben, beziehungsweise das Field Goal haben sie nicht gemacht. Und Köln hat das Ding dann, die Uhr dann auslaufen können und 48-47 gewonnen. Hat mich aber dann doch schon ziemlich gewundert, dass Köln so viele Punkte zulässt. Ja? Der Angriff der Kings ist stark. Aber dass er dann gegen die, von meinem Gefühl her, doch recht starke Defense der Kölner 47 Punkte macht, damit hätte ich jetzt im Vorfeld definitiv nicht gerechnet. Schön, dass wir was von Berlin gesehen haben, dass Berlin 40 Punkte macht. Natürlich dementsprechend auch schade für Stuttgart, dass sie das Spiel nicht gewinnen konnten. Aber da hatten sie ja auch, gab es ja ein bisschen Quarterback-Probleme beziehungsweise einen kleinen Wechsel auf der Position in der Woche. Das ist brutal schwer, da einen Rhythmus zu finden. Ja, und zweites Spiel von den Sea Devils gegen Barcelona. Sehr solide Leistung. Auch die Offense der Sea Devils durchaus schon besser. Immer noch mit viel Potenzial nach oben, aber auf jeden Fall schon besser. Und den Ball gut bewegt und vor allen Dingen defensiv wieder unfassbar stark den Angriff der Dragons unter Kontrolle gehabt und eigentlich auch nichts anbrennen lassen.
Super, danke dir. Klingt sehr spannend und glaube ich, kann mich überall zustimmen. Lass uns gerne direkt reinspringen. Du hast heute nicht ganz so viel Zeit, von daher wollen wir direkt loslegen mit den Power Rankings. Wir haben uns, glaube ich, alle drei ein bisschen Gedanken gemacht, würden mal einmal durchgehen, die Top 8 und würden dann eure Meinung hören wollen. Wie seht ihr das aktuell? Was sind die stärksten Teams? Wer hat struggled? Wer hat noch Probleme? Wollen wir ganz unten anfangen. Caro, vielleicht einmal an dich die Frage. Wer ist aus deiner Sicht aktuell das schwächste Team der ELF?
Ja, danke. Also wie ihr alle wisst, habe ich ja selber nicht gespielt und im Augenblick insofern mit dem Fachlichen bin ich nicht so ganz auf der Höhe wie Max. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er nachher sagt. Bei mir entscheidet auch ganz viel das Bauchgefühl immer mit, auch beim Fußball, wenn ich tippe. Und das läuft manchmal ganz gut. Ich habe, Max hat es gerade schon angesprochen, dass Stuttgart Third ja jetzt auch noch einen neuen Quarterback bekommen hat und diese Probleme hat. Deswegen habe ich die Surge auf Platz 8 gesetzt.
Wie siehst du das, Max?
Das würde ich zum aktuellen Stand definitiv unterschreiben. Bei aller Liebe zu Coach Hanselmann, den wir ja auch schon hier im Talk gehabt haben, beziehungsweise in der Sendung gehabt haben, in der Footballerei am Montag. Aber die Situation ist wirklich schwer. Sie haben davor sicherlich auch schon ihre Schwierigkeiten gehabt, aber durchaus ja auch ein Spiel gewonnen. Aber ich bin immer noch der Meinung, selbst wenn wir jetzt hier ein Team auf Platz 8 setzen, dann sollte man das definitiv nicht abschreiben. Also selbst das Team, also selbst Stuttgart Search, die wir jetzt hier, wenn wir sie hier auf 8 setzen, gerne könnt ihr auch sagen, ob ihr das anders seht, gar kein Problem. Kann aber zu jedem Zeitpunkt jedem Team in der Liga noch richtig schön ein Bein stellen. Also das erwischt einfach einen guten Tag und der Quarterback ist ein bisschen eingespielter. Plötzlich fallen da 35 Punkte und man gewinnt ein Spiel vielleicht auch nur mit 2 oder 3 Punkten. Also nur weil wir jetzt Stuttgart hier momentan auf 8 haben, würde ich sie nicht abschreiben.
Ehrlicherweise habe ich eine andere Meinung. Ich sehe Stuttgart auch weit unten. Ehrlich, also gerade mit der Quarterback-Situation, sie haben ja schon einen neuen Quarterback, der natürlich nicht eingespielt sein kann, der jetzt noch keinen Impact haben kann. Völlig klar, ich finde, die Dragons sind für mich die Nummer 8, bei denen, die haben alles, da läuft alles sozusagen wie geplant und trotzdem verlieren sie ein Spiel nach dem anderen, haben gegen Surge am ersten Spieltag verloren. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, sobald sich die Surge mit dem neuen Quarterback eingespielt haben, schlagen sie die Dragons wieder.
Ja, hab auch lange überlegt, aber ich sehe Barcelona mit wahnsinnig viel Potenzial. Also ich habe die Spiele geguckt und da sind unheimlich viele auch Playmaker dabei. Ich finde, sie stellen sich einfach momentan auch oft selber ein Bein, muss man sagen. Sie bewegen den Ball ja und sie haben auch ein sehr gutes Konzept, also womit sie ins Spiel reingehen, ein strategisches Konzept, das ist absolut in Ordnung, das passt so, wie es ist, nur es ist meiner Meinung nach in entscheidenden Situationen, und das hat man ja auch im Spiel gegen die Sea Devils jetzt wieder gesehen, einfach unnötige Fehler gemacht worden. Das Spiel hätte wesentlich knapper ausgehen können, gerade weil sie meiner Meinung nach offensiv wirklich eine Menge Potenzial haben. Also ich sehe sie tatsächlich ein bisschen weiter oben, auch wenn Stuttgart sie am Anfang geschlagen hat, und das ist auch für mich so ein Team, was sich auch noch sehr steigern kann. Also allgemein finde ich die Offense sehr attraktiv. Sie machen zwar noch viele Fehler, aber sie sind, also Barcelona ist für mich auch ein Team, was besser ist, als ich es am Anfang gedacht hätte. Also vor der Saison hätte ich sicherlich sie auch auf 7 oder 8 gesehen, aber ich finde sie tatsächlich ein bisschen besser.
Also sogar besser als 7.
Ja, aktuell ist bei mir, wenn wir jetzt schon auf 7 in Richtung 7
gucken. Wir halten fest, 8 eingeloggt, ja. Stuttgart Search, 2 von euch waren der Meinung, oder 2 von uns waren der Meinung, habe ich hier festgehalten.
Also Caro hat das bestimmt, sagst du jetzt, ja?
Du genau. Und Caro zusammen haben das bestimmt.
Ja, also bei 7, also da habe ich auch lange überlegt, also ist bei mir momentan noch Berlin. Das ist aber, wie gesagt, eine Momentaufnahme, ja? Und ich sehe Berlin momentan einfach noch nicht, also auch wenn ich sie jetzt mit Barcelona vergleichen würde, und das war für mich auch so der direkte Vergleich, sind sie zwar jetzt auch erst im zweiten Spiel, aber sind jetzt auch ein bisschen besser, aber für mich haben die einen ganz klaren Nachteil gehabt in der gesamten Vorbereitung bis hier zu diesem Punkt. Die werden noch stärker werden, aber zum aktuellen Stand sehe ich sie auf Platz 7.
Genau das, was du gesagt hast. Deswegen, ich habe ein bisschen weiter in die Zukunft geguckt mit meinem Ranking und habe deswegen die Dragons auf 7 und Thunder auf 6. Weil ich glaube, dass die echt am Anfang, das war alles so kurzfristig, die haben so gestruggelt. Ja, das ist jetzt auch wieder mein berühmtes Bauchgefühl.
Könnte ich aber auch absolut mitleben.
Könnte da gut. Deine Sympathie zu Thunder mit reinspielen, Caro?
Nee, nicht.
Weil ich finde Thunder auch, ich muss ehrlicherweise sagen.
Vielleicht
ich finde Thunder auf 7. Also wenn wir sagen, die Dragons sind besser als Surge, dann müssten sie meines Erachtens auch besser als Thunder sein, vom Gefühl her. Also ich kann auch damit leben, auch wenn sie 0-3 sind, und wir sind ein bisschen kontrovers, wir wollen darüber diskutieren, wir wollen eure Meinung dazu gleich hören, dann lass uns Thunder auf 7 setzen und wir setzen die Dragons auf 6.
Ich bin damit fein.
Ich finde es auch in Ordnung, wäre aber auch, würde mich aber auch vom Gegenteil überzeugen lassen.
Ihr seid, also ich bin gespannt, ihr seid was wirklich was für viel Meinung zu nett, Max. Ja. Hau doch raus, du findest die Dragons besser und steh dazu.
Die Dragons sind besser als Berlin, Stand heute.
Sehr schön.
Ansage.
Genau, also gerne auch an euch schon. Gerne die Sprechwünsche, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr heute was anderes gesehen habt, wenn ihr Max, mir oder Caro widersprechen wollt, ihr könnt gerne jetzt schon hoch Sprechwünsche einrichten. Wir holen euch hoch, wir nehmen dazu die Meinung rein und arbeiten uns langsam weiter nach oben.
Also mir wird natürlich nicht widersprochen, ist ja ganz klar. Ne?
Das würden wir uns niemals trauen, Caro, niemals.
Sehr schön. Platz 5 dann. Also wir haben 6 Dragons, 7 Thunder, 8 Surge. Wer ist euer 5 bestes Team der ELF aktuell?
Ich kann ja mal sagen, ich habe die Kings auf 5 gesetzt. Warum, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Also die war einfach, ich habe von unten angefangen, ich habe von oben angefangen und in der Mitte hat sich dann Rang 4 und 5 so dann ergeben.
Genau, ich hab lange drüber nachgedacht, und macht man in der NFL ja auch immer so ein bisschen Tiers zu entwickeln, also so mehr oder weniger Ebenen, auf denen die unterschiedlichen Teams stehen. Für mich sind Dragons, Thunder, Surge sind die 3 schlechtesten Teams, Tier 3. Und ich habe dann Tier 2 mit 2 Teams und das sind für mich die Kings und die Centurions. Die haben glücklicherweise heute gegeneinander gespielt. Nicht wegen dem Ergebnis heute. Ich finde, dass ich hatte vorher drüber nachgedacht, wer hat eigentlich die besseren Individualspieler. Und am Ende ist für mich Madre London als der vielleicht der überragende Spieler der ganzen Liga aktuell, der den Ausschlag macht dafür, dass die Centurions über den Kings sind. Unabhängig von einem 48-47, wo wir uns alle, glaube ich, einig sind, dass es am Ende auch ein ganzes Stück Glück ist, das dabei ist, dass dann einmal eine Two-Point-Conversion funktioniert oder dass am Ende ein Free-Kick dann oder ein Punkte da geholt werden. Also das ist für mich so ein bisschen das Gefühl. Max, wie siehst du das?
Ich möchte ganz kurz nur für Kutsche sprechen. Kutsche würde jetzt sagen, ja, aber bei den Kings spielt doch Omi.
Ja.
Das war nur mein kurzer Einwand.
Ja, danke, Kutsche. Also er ist immer gegenwärtig. Nein, ich sehe das ganz genauso. Ich wollte es eigentlich raushauen, ihr habt alle keine Ahnung, das ist totaler Quatsch, aber ich sehe das natürlich ganz genauso und habe die Kölner und die Leipziger auch auf 4 und 5. Die kann man auch im Tier 2 so nennen, das ist vollkommen in Ordnung. Und Leipzig, ist immer noch so eine Wundertüte, ne? Also wir haben eine sehr starke Offense, muss man wirklich sagen, wo also auch echt die sehr explosiv spielen kann, auch wenn jetzt, sage ich mal, die Linie nicht so stark ist, wie sie bei anderen Teams ist, ist die Qualität der einzelnen Skill-Positionen doch extrem gut, besonders in der Offense. Auf der anderen Seite hast du aber auch das komplette Gegenteil defensiv. Ja? Also sie sind zum Teil defensiv super schwach, müssen auch, ich habe sogar schon Situationen gesehen, wo Spieler dann aus der Offense als Cornerback, ich glaube, Timothy Knüttel war das, der dann auch plötzlich Cornerback gespielt hat, der eigentlich als Receiver das, also der kann das, aber sieht man ja auch dann relativ selten beim Football, dass ein Spieler dann beide Wege geht, zeigt aber, dass sie auf einigen Positionen wirklich nicht besonders gut defensiv besetzt sind. Deswegen sehe ich sie hinter Köln. War wie gesagt doch echt überrascht, dass sie dann aber gegen meiner Meinung nach wirklich eine starke Defense der Centurions wieder so viele Punkte gemacht haben. Also ich habe Köln letzte Woche gesehen und Köln ist halt so defensiv mal so ein Up and Down. Also die Offense macht ja konstant ausreichend Punkte, nenne ich es mal, aber in der Defense scheint es dann doch ein bisschen auf und ab zu gehen.
Aber die Kings haben doch, wenn man sich anguckt, unglaublich Tiefe auf der Wide Receiver Position, haben einen vielleicht den talentiertesten Quarterback der ganzen Liga mit Birdsong und haben eine Offense, die unglaublich gut über die Luft funktioniert. Auf der anderen Seite hast du ein Team aus Köln, was eben über den Boden läuft. Das war ja heute eigentlich sozusagen ein gegenteiliges Spiel und am Ende ein Shootout, der ganz spannend war. Ich glaube, Marjo London hatte wieder 3 oder 4 Touchdowns heute, also unfassbare Leistung. Läuft der Liga wahrscheinlich den Rang ab, das ist ja ein All-Time-Record, der schwer wird in der nächsten Saison zu kriegen, wenn der weiterhin so viele Punkte macht. Also der ist jetzt ja fast schon nicht dicht dran, die 1000 Yards zu knacken. Und das sind ja einfach Leistungen, die man auch gewürdigt haben muss. Ich glaube, die Centurions auf 4 sind spannend. Meines Erachtens nach, wenn man dann weiter nach oben guckt, haben beide Teams gegen die Top 3 aber wahrscheinlich fast keine Chance im aktuellen Status, oder Max?
Das würde ich nicht unterschreiben. Also wenn jetzt Leipzig wirklich 47 Punkte macht gegen eine starke, eigentlich von mir vom Potenzial echt eine starke Kölner Defense mit Javon Leonard als Defensive Coordinator, dann musst du eigentlich ein Spiel gewinnen. Also wenn du 47 Punkte machst, gewinnst du eigentlich ein Footballspiel. Aber dass sie das dann mit 48, 47 verloren haben, zeigt, dass sie halt auf der anderen Seite des Balles definitiv zu schwach sind. Wenn die sich aber jetzt da ein bisschen fangen und defensiv mehr Plays machen und auch an ihren Stellschrauben drehen, einfach vielleicht nochmal personalmäßig was anpassen, dann können die auch, also oben, beim oberen Tier 1, bei den ersten 3 mal dafür sorgen, dass ein Team stolpert. Also das würde ich jetzt wirklich so noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unterschreiben. Aber im Vergleich zu den Centurions und zu der Ausgewogenheit im Team sehe ich sie aktuell auf 5 und Köln auf 4.
Aber wenn du so Leipzig Kings auf bei uns im Ranking auf 5 siehst, gegen die Panthers Rocklaw spielen, dann war das doch eine klare Sache. Also letzte Woche das Spiel gewesen, aber das war doch mit 54-28 und auch vom Gefühl her war das doch das Spiel relativ schnell geklärt. Also ich hatte zur Halbzeit stand es da, glaube ich, 14-33, da habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass es knapp wird. Also ich glaube, dass da schon nochmal ein Leistungssprung ist zwischen den beiden zu den Top 3, der also von meinem Gefühl her, vielleicht hast du recht, dass es auch anders geht, vielleicht sind Centurions und auch eher das Team, was mit einer stärkeren Defense dann eine Chance hat gegen diese drei Teams oben. Aber also mein Gefühl sagt mir schon, da ist eine ganz gute Gap dazwischen.
Defensiv. Also ich bin fest der Meinung, also in dem Moment, wo du halt den Angriff der Panthers um die Hälfte reduzierst, was das Punkt angeht, dann hast du auch viel mehr Possessions, du hast viel mehr Möglichkeiten, selber Punkte zu machen. Das war ja eine desolate Leistung, die sie da abgeliefert haben. Ne? Also das muss man ja ganz klar sagen, defensiv war das mega schwach. Die haben ja wirklich nichts gegenzuhalten gehabt. Und wenn sie da, das ist das, was ich meine, wenn sie da sich verstärken und da wissen, wo sie noch ansetzen können und müssen, wenn sie das hinbekommen, dann kann man damit rechnen, dass sie auch so ein Spiel mal gewinnen können.
Das heißt für dich aber auch, Leipzig fehlt der Defensive aktuell. Was fehlt Cologne, um ganz nach vorne zu kommen?
Also für mich fehlt bei Köln einfach diese Konstante in der Defense. Also sie haben eine gute Defense, aber also wenn du mich jetzt letzte Woche gefragt hättest, wie viele Punkte wird Leipzig gegen Köln machen, hätte ich gesagt, so, ja, wenn sie einen guten Tag haben, 28, aber geh mal eher von 3 Touchdowns, also 21, 24 Punkten aus. Also das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass die Leipzig da so extrem reinhaut, weil die haben wirklich gute Jungs da stehen, das sind wirklich gute Footballspieler auf dem Platz und deswegen habe ich mich da extrem gewundert. Und das hat man ja auch im ersten Spiel gesehen. Ich hatte mit David Rain unter der Woche noch mal kurz telefoniert und er sagte halt auch so, ja, das erste Spiel in Breslau, das war das erste Quarter, wo sie ja auch wirklich ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Das war für die sozusagen deren Preseason-Spiel, ja, und danach haben sie sich ja auch ganz gut gefangen und haben ja selber dann, glaube ich, nochmal 37 Punkte gemacht in der Eröffnung, oder 39 Punkte haben sie, glaube ich, gemacht, in dem Eröffnungsspiel. Also da ist ja auch alles gut, aber diese Defense der Kölner, die ist letzte Woche wirklich gut gewesen gegen Barcelona, aber die erste Woche 1 und Woche 3, es ist sehr unbeständig, also Köln muss definitiv defensiv beständiger sein.
Jetzt kommen wir zu den Top 3. Caro, vielleicht fängst du wieder an. Wen siehst du denn auf 3 aktuell?
Ja, also da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt die Panthers oder die Galaxy auf 3 setze. Deswegen war das heute natürlich sehr schön dann anzugucken, nach den paar technischen Problemen. Und ich habe dann natürlich die Panthers auf 3 gesetzt und die Galaxy auf 2 nach dem Spiel heute.
Bleiben wir erstmal bei Panthers, bevor wir so die Position 1 und 2 dann definieren. Ja. Max, siehst du das genauso? Das Spiel heute war schon eine klare Richtung, oder?
Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Man hat jetzt von Hamburg noch nicht so viel gesehen, aber defensiv gefallen die mir richtig gut, die Sea Devils. Also sie sind sehr gut coacht, haben unglaublich viel Speed, haben Masse, haben eigentlich alles, was sie brauchen. Aber man hat immer noch so das Gefühl, so nach Spiel 1, das war klar, dass die Offense vielleicht noch nicht so richtig im Rhythmus ist. Woche 2 war spielfrei, ich brauche 3, hat man gesehen, die Offense ist besser, kommt besser in Schwung, aber hat auch Red Zone Probleme. Also muss man halt öfter mal einen Field Goal schießen und die Red Zone Offense auch nicht ganz so effektiv. Und nochmal, Momentaufnahme, ja, sehe ich momentan zum aktuellen Stand, und das sind ja für Hamburg erst 2 Spiele gewesen, sehe ich momentan Hamburg auf 3. Aber das ist so eng da oben, dass sich das also wirklich, wie gesagt, nur für den Moment aufnehmen würde. Und die anderen beiden Teams sind dann auf 2 und 1. Da kommen wir gleich hin.
Da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz reingrätschen, warum. Oder soll ich? Nee, ich sage später was zu Hamburg, okay?
Dann? Fang gerne jetzt rein. Also,
okay, weil ich denke einfach, die haben eine sehr gute Defense, meiner Meinung nach. Und Defense wins Championships, 3 Euro ins Phrasenschwein. Und deswegen sind sie bei mir weiter oben.
Das ist vollkommen richtig, aber die Offense der Sea Devils ist sehr variabel. Also sie ist ein bisschen vergleichbar mit der Offense, die wir auch aus Köln können. Also kennen wir. Also wir sehen halt auch Formation, personelle Gruppen mit 2 Running Backs, mit einem Tight End, auch mal mit 2 Tight Ends. Also das sind halt Formationen, die du bei Barcelona nicht sehen wirst. Ja, und bei den Panthers siehst du die auch nicht, also dass man Quarterback unterm Center ist und nicht in der Shotgun steht. Also diese Offense ist auf Ball Control ausgelegt. Das heißt, sie versuchen die Uhr zu kontrollieren, sie versuchen sie versuchen halt durch Überlaufspiel die Defense halt wirklich, die Defense dazu zu bringen, sehr viel in die Verteidigung des Laufspiels zu investieren, um dann mit angetäuschtem Lauf wie mit Play Action halt auch Big Plays zu machen. Das hat jetzt so, noch nicht so hundertprozentig geklappt, aber ich bin bei Caro absolut, die Defense ist so gut, dass sie eine Meisterschaft gewinnen können. Aber zum jetzigen Stand würde das mit der Leistung der Offense meiner Meinung nach noch nicht reichen.
Max, ich hab ein anderes Argument, wieso ich Hamburg einen Tick besser sehe. 1 und 2 kann man sehr drüber diskutieren. Ich finde, die Special Teams machen den Unterschied in Hamburg. Also die haben eben mit einem Kicker, und ich habe gerade versucht, hier unseren Sunday Kicker Podcast damit hochzuholen, weil ich da ein bisschen einen Fürsprecher haben wollte, aber mit den Dänen, den sie haben, der macht einfach für mich einen Riesenunterschied. Der macht wirklich die Punkte, wenn sie eben nicht erfolgreich sind. Da sind so viele Dreierpunkte, die dann damit draufkommen, und auf der anderen Seite macht er eben sicher den XP, und das ist am Ende so viel Unterschied zu dem, wenn man sich das anguckt in anderen Teams, wo die so viel verhauen, wo, wenn sie eben nicht den Touchdown machen, sie dann daneben hauen und wieder eine schlechte Position haben. Ich finde, Hamburg hat durch den meines Erachtens nach besten Kicker, besten Panther in der Liga einen riesigen Vorteil, und deshalb würde ich sie über die Panthers sehen.
Ja, also die Special Teams der Sea Devils sind allgemein sehr gut, aber die Special Teams definieren sich nicht nur aus Extrapunkten und Field Goals. Also da gehört sehr viel mehr mit noch dazu. Da gibt es die Kickoff-Coverage, da gibt es das Kick-Off-Return und den Punt-Rush. Und ich finde, dass da zum Beispiel Frankfurt auch extrem stark ist. Ja, und ich glaube, sie sind jetzt aktuell bei ihrem dritten Kicker angekommen. Also da ist auf jeden Fall ich glaube, Max Simson ist es, der es jetzt momentan gekickt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat das jetzt gemacht.
War es nicht Schwarz oder Schwarz?
Kann auch sein, dass er sozusagen der Dritte ist. Aber Schwarz, aber wie gesagt, da gehört sehr, sehr viel mit rein. Da legt Ted Dasher natürlich auch großen Wert drauf bei Hamburg und trainiert das auch sehr gut. Und das merkt man halt auch, dass die Jungs
da wirklich gut eingestellt sind. War eben selbst Special Teams Coordinator in der NFL.
Das ist genau, da legt er einen großen Fokus drauf und das machen die auch wirklich gut. Aber das machen andere Teams nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen der Special Teams auch schon sehr gut. Ja? Aber wie gesagt, zum aktuellen Stand sehe ich die Steelers auf 3. Lass mich aber auch gerne davon überzeugen, dass sie weiter oben sind. Weil ich denke mal, 2 und 1 können wir auch noch mal ein bisschen diskutieren.
Genau, ich lasse es erstmal offen. Vielleicht kommen auch Meinungen hier aus der Zuschauershaft. Wir würden sehr gerne eure Meinung dazu hören. Ich glaube, das ist wirklich spannend zu sehen, wie ihr das seht. Wen siehst du, um das jetzt mal ein bisschen umzudrehen, wen siehst du auf der 1, Max?
Also ich sehe aktuell, das hat auch ein bisschen was mit dem, natürlich viel mit dem zu tun, was ich heute im Fernsehen gesehen habe, also nicht das Schwarzbild, sondern wo dann wirklich Football gespielt wurde. Ich sehe Frankfurt auf 1. Das liegt daran, dass ich da unheimlich viel, also besonders defensiv, unglaublich viel Talent sehe, die man halt auch schon einige Jahre kennt. Ob es jetzt ein Mark Anthony Hoare ist, der in der Defense-Line da wirbelt wie so ein Wahnsinniger. Ob es ein Gauthier ist als Linebacker, der auch, glaube ich, wieder ein Pick-6 gehabt hat heute. Ob es ein Benji Barnes ist, die Imports, die sie haben. Also da ist sehr, die Silva-Gomez-Brüder mit Jonathan und Sebastian. Also das sind richtig, richtig gute Footballspieler, die wahnsinnig aggressiv spielen. Also wenn wir von einer aggressiven Defense spielen. Also man muss mal so ein bisschen unterscheiden jetzt, wenn man die beiden Defensivreihen Hamburg und Frankfurt mal ein bisschen vergleicht, dann ist Frankfurt dann doch ein bisschen aggressiver spielende Defense und die Hamburger Defense ist eher eine Read and React und das ist überhaupt nicht schlimm. Also das ist vollkommen in Ordnung, das so zu spielen. Dann bist du gut gecoacht, du weißt, wo du stehst, du weißt, was du machen musst, du weißt, wie du was verteidigen kannst und es ist auch wahnsinnig schwer für eine Offense dagegen zu gehen. Aber ich sehe einfach Frankfurt noch sehr viel aggressiver, so gerade bei dritten Versuchen, da schicken die 6 Leute, bauen das Backfield hinten relativ parallel an der First-Down-Markierung auf. Also sie haben da sehr viele unterschiedliche Ansätze, wo andere Teams, sage ich mal, eher das Konzept spielen würden, Bend, don't break. Ja? Also da ist Frankfurt meiner Meinung nach vorne. Und ich finde, dass auch der Angriff, das war heute auch natürlich auch wirklich schwerste Bedingungen, aber dass der Angriff von Frankfurt auch immer mehr besser ins Rollen kommt, da war ich tatsächlich am ersten Spieltag ziemlich enttäuscht. Da habe ich mir sehr viel mehr versprochen.
Ich wollte gerade sagen, also wir saßen zusammen auf der Tribüne, ja, kurz vorm Kickoff. Da hast du mir schon gesagt, Galaxy mit 2 Touchdowns, ich hätte im Kopf
war
habe.
Ich habe gesagt,
10 Punkte mit Sea Devils gewinnen sie. Am Ende hattest du nicht recht. Also überschätzt du vielleicht die Frankfurter Erfahrung und die Kenntnis, die man hat über das Team, weil man einfach sehr viele bekannte Gesichter aus der deutschen Szene und vielleicht macht Ted Dasher da gerade einfach einen super Job und die Sea Devils, weil sie auch geschlagen haben, sind vielleicht sogar nur aktuell jetzt, vielleicht am Ende der Saison wieder anders, doch noch einen Tick höher einzuschätzen, weil gestern haben die auch super souverän, ganz entspannt in Barcelona gewonnen.
Also, was wirklich interessant ist oder wird, wenn Frankfurt im Laufe der Saison später dann halt nochmal gegen Hamburg spielt. So, und das wird, glaube ich,
Spieltag, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
War das der 8.?
Ja, ich glaube, 8. Spieltag in Frankfurt.
Ja, also das wird definitiv dann der entscheidende Moment sein. Genau, das ist am 8.8. spielen die gegeneinander. Und das wird, denke ich mal, da wird dann diese ganze Theorie und diese ganzen Vermutungen und die ganzen Einschätzungen, da werden dann bewahrheitet, da kommt dann wirklich die Wahrheit ans Licht. Wie gesagt, das ist für mich von meinem Bauchgefühl aktuell so, dass ich Frankfurt auf der 1 sehe und ich müsste eigentlich, und ich wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn die Hamburg Sea Devils auf der 2 sind. Ich finde einfach, momentan sind die Panthers noch ein bisschen weiter vorne, weil sie einfach diesen Vorteil haben, da haben wir auch oft genug drüber gesprochen, dass sie schon länger dabei sind, dass sie schon eingespielter sind. Aber, und das ist das große Aber, am Ende des Tages ist die Frage, wie viel Potenzial ist da dann noch nach oben im Vergleich zu einem Team wie Frankfurt und vielleicht zu einem Team wie Hamburg. Also die beiden Teams werden meiner Meinung nach von Woche zu Woche stärker und stärker und stärker. Wobei die Panthers höchstwahrscheinlich auf ihrem Niveau bleiben werden. Also ich bin fest davon überzeugt, dass am Ende des Tages die Panthers noch ein bisschen weiter abrutschen werden. Es sei denn, es gibt da nochmal personelle Veränderungen, aber das Potenzial, was Frankfurt und Hamburg noch haben, was sie jetzt auch noch gar nicht ausgeschöpft haben, das finde ich ist noch ist richtig groß. Wie gesagt, für mich ja auch nur eine Momentaufnahme.
Daniel, wen hast du denn auf 3?
Ich hatte auch die Panthers auf 3, von daher finde ich das Argument von Max sehr schön, dass wir sagen, Galaxy auf 1, das war bei mir auch so, obwohl sie verloren haben, aber aktuell wirken die einfach noch ein bisschen routinierter, die zeigen ziemlich viel, zeigen auch aus in schwierigen Situationen wie heute im Regen oder im Gewitter und im fast Weltuntergang, zeigen sie ihre Leistung und gewinnen das Spiel dann noch. Ehrlicherweise fand ich sie auch in Hamburg sogar stärker auf dem Spielfeld. Am Ende hat Hamburg auch ein bisschen Glück gehabt, glücklichen Fumble, die Punkte gemacht. Man hatte lange das Gefühl, dass die Offense der Sea Devils eigentlich gar keine Chance gegen die Defense der Galaxy hat, da sehr viel Three and Out gelaufen ist, immer gute Punts hatte, da ich dann eben wirklich nah dran gekommen ist und Glück hatte. Und am Ende ging den Galaxy-Verteidigern so ein bisschen die Puste aus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir am 8. Spieltag nicht mehr sehen. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Ist für mich das Top-Spiel überhaupt. Für mich gewinnen die Sea Devils die Division North und die Galaxy die Division South und sind für mich die Favoriten auf die Teilnahme im Finale aktuell. Das kann sich alles natürlich noch viel verändern. Max, du hast das so nebenbei zu mir gesagt, wenn irgendein Quarterback nicht abliefert, wird er eben ausgetauscht. Das haben wir jetzt in anderer Art und Weise bei den Stuttgart Search gesehen, aber auch das kann natürlich noch viel passieren. Ich glaube, die Sea Devils haben unglaubliche Qualität in den Importspielern. Das hatten wir letzte Woche mit Max Parts auch ein bisschen gehört. Auch der Cornerback jetzt direkt, glaube ich, hat einen Punt-Return zurückgeführt. Also insgesamt unfassbar starke Imports und daher sehr, sehr spannend. Für mich würde das so passen. Wir haben gerade eben aber schon Ole hochgeholt. Du bist natürlich für Kicker Panther der Experte. Ich würde gerne deine Meinung hören. Wie siehst du es gerade?
Ja, vielen Dank fürs Hochholen. Ich muss eine Sache sagen, die Max gerade angesprochen hat, auch wenn das natürlich gegen jede Phase in meinem Körper geht. Special Teams bestehen halt nicht nur aus Kicker und Panther, sondern man sieht das gerade in dieser Liga insbesondere halt auch aus Longsnappern beispielsweise. Und gestern haben wir es gesehen beim Spiel Barcelona gegen Hamburg, wo ein Touchdown für die Dragons zustande kam, weil halt der Snap nicht so gut war und weil auch Philipp Ries-Andersen, sagen wir, den Ball nicht wirklich hinterhergegangen ist. Da muss man halt schneller reagieren und den Ball aus der Endzone rausbringen und den Safety dann nehmen. Und da kann man mal sehen, ja, wie wichtig da die Gesamteinheit Special Teams ist. Ich habe diese Woche ein Interview gehabt mit Marcel Ulbricht, den Kicker der Leipzig Kings. Den hatte ich einfach so nebenbei mal gefragt, ja, wie viele Trainingseinheiten habt ihr denn schon so gemacht? Macht ihr das ganz normal, so dass man, Max wird das kennen, man hat normalerweise Ende oder am Anfang des Trainings so 5 Minuten Field Goal Übungen mit dem gesamten Team und da hatte ich den gefragt und er meinte, ja, ich würde mich freuen, wenn wir mal bisher 5 Minuten gehabt hätten. Also das haben sie tatsächlich wohl noch nie richtig geübt oder nur ganz kurzzeitig. Von daher sieht man mal, wie wenig Special Teams bisher in der Liga geübt werden, was natürlich ja bei so einem relativ kurzfristigen Projekt dann ja auch problematisch werden kann. Ansonsten bin ich natürlich voll bei Daniel.
Ganz kurz zur Pause. Ja. Max, kannst du einmal ganz kurz sagen, was hältst du davon, dass in Leipzig bisher noch kein wirklich Special Teams, zumindest Kicks und Punts trainiert worden sind?
Ja, absolut grob fahrlässig, also ganz im Ernst. Ja, weil das sind genau die Situationen, selbst wenn mal deine Offense nicht in Fahrt kommt oder du mal wirklich an der eigenen Goal-Line sitzt, du brauchst einen guten Punt, der Punt besteht ja auch, also ne, ist ja vollkommen richtig, aus dem Longsnap, aus dem Panther, aber du brauchst auch die entsprechende Protection und dann brauchst du auch die entsprechende Coverage. Also und allein das Punt-Team ist so komplex, weil da so viele unterschiedliche Techniken drin sind, ja. Da müssen so verschiedene Typen drin sein, die zum einen in der Lage sind, für ein paar Sekunden halt effektiv zu blocken, schnelle Füße zu haben, dann aber auch Vollgas das Feld runtergehen können. Also es kann schon mal kein Offensive Guard sein, den wirst du im Punt-Team selten sehen. Es sei denn, er ist natürlich ein Vollathlet. Und dann muss er auch noch Open Field tackeln können. Das heißt, es ist eher ein defensives Special Team, was aber natürlich absolut trainiert werden muss. Und das A, nicht zu trainieren oder B, zu trainieren, aber dann irgendwie in Anführungsstrichen nur mit Backups vollzupacken, damit sie ein bisschen Spielzeit bekommen, ist meiner Meinung nach gerade in so einer Situation wirklich grob fahrlässig. Also damit verlierst du Spiele. Punkt aus.
Ja, man muss da natürlich sagen, dass Leipzig ja wahrscheinlich andere Sorgen noch hatte, das Team zusammenzubekommen. Aber ganz klar, das ist so eine Sache, das merkt man ja auch, dass das noch ganz deutlich trainiert werden muss. Und da kann man auch sehen, also da macht da vielleicht Armstrong der Head Coach noch mit. Ja, und das ist jetzt keine Sache, wo man sagt, oh ja, das ist so wichtig, dass der Head Coach das selber macht, sondern das ist eine Sache, ja, wir haben halt sonst keinen dafür. Also das muss da halt einfach so mitgemacht werden. Deswegen, ja, das ist noch eine Sache, die deutlich verbesserungswürdig ist und da hätte etwas mehr Vorbereitung sicherlich sehr gut getan.
Dann nochmal zurück zu der eigentlichen Frage. Wie siehst du die Top 3?
Ja, ich hätte tatsächlich die Sea Devils auf 1 gehabt. Ja, wahrscheinlich auch, weil Fries Andersen tatsächlich mit Abstand der beste Kicker Panther in dieser Liga ist. Und als Kieler bin ich so ein bisschen in Hamburg affin. Deswegen habe ich die auf 1. Die Galaxy habe ich dann auf 2 und dann gefolgt von den Panthers. Ja, ich glaube, deren glorreiche Zeiten scheinen so ein bisschen abgelaufen zu sein. Ich glaube, so langsam kommt man dahinter, was man da machen muss. Auch wenn diesmal natürlich, ich glaube, das Wetter wirklich den nicht gut mitgespielt hat. Aber ja, das sind meine Top 3.
Danke dir. Sehr spannend. Wir haben einen zweiten User hier oben, Mike Matthias. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen und dann sind wir gespannt auf deine Meinung.
Ja, hallo. Ich war vor 2 Wochen schon mal bei euch dabei. Kann meinem Vorredner nur zustimmen. Meine Top 3 sehen genauso aus. Also Tier 1 sollte ganz klar Hamburg, Frankfurt und Breslau sein. Danach kommt schon ein gutes Gefälle, denke ich. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist mittlerweile wirklich mit den Special Teams und dem Kicking Game. Weil so langsam, wenn man mal so die ganzen Social Media verfolgt, auch YouTube bei den Kommentaren, auch auf Discord und so, da wird sich schon so ein bisschen drüber lustig gemacht, über die ganzen Kicker und so. Das ist dann natürlich auch nicht gut für die Liga als Allgemeines, denke ich mal. Und dann eine Frage an Max als Experten, warum ist das so, dass wir in Europa anscheinend, außer Andersen jetzt, so schwache Kicker wohl haben. Bei den GFL-Spielen, die ich so besucht habe, die letzten Jahre, sah das auch nicht anders aus. Und ja, man denkt ja immer so.
Können wir so gut Fußball spielen, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, dabei, die Leute sagen ja immer so, oh, wenn der NFL verkickt wird, so Blair Walsh oder sowas, oder Ding Doing wieder mal. Wie kann das sein? Hier kann jeder Fußball spielen. Wir sind doch bestimmt besser als die da drüben. Aber die Realität sieht ja dann anscheinend doch ganz anders aus. Ne?
Genau, gerne erstmal an Max die Frage. Ole, Komm gerne nochmal hoch. Ich schicke dir nochmal ein Dings, weil ich glaube, das ist ein Thema, wo du auch gut was zu sagen kannst. Also wir haben hier einen Special Teams Kicker, Panther-Experten dabei. Aber Max, erstmal, wie siehst du das?
Also ich stelle mir die Frage tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren. Also immer wenn mal wieder, es kommen ja auch immer wieder zu unserem Training mal Ex-Fußballer und wenn wir denen halt auch so ein bisschen sagen, pass auf, so und so würde jetzt bei einem PAT-Field-Goal der Anlauf aussehen und so wäre deine Schrittfolge, dann haben die eigentlich auch relativ schnell ein Gefühl, weil sie einfach auch ein gutes Gefühl mit dem Fuß haben und wie man schießt, relativ schnell an den Punkt kommt, dass sie sowas auch umsetzen können. Aber ich meiner Meinung nach liegt das Hauptproblem darin, dass die Wertschätzung der Special Teams einfach nicht hoch genug ist. Und man versucht immer Offense, Offense, Offense und Defense, Defense, Defense und diese individuellen Techniken, die ich angesprochen habe. Also es reicht nicht, dass du sagst, okay, heute machen wir am Ende des Trainings 10 Minuten PAT Field Goal, sondern du musst diese individuellen Techniken, die zu dem Gesamterfolg einfach dazugehören, also nicht nur den Kicker, da gehört ja noch, ne, wir haben es ja eben schon gehört von Ole, der Longsnapper ist brutal wichtig. Das Timing zwischen Longsnapper, Holder und Kicker, brutal wichtig für den Erfolg. Und wenn du da nicht investierst, und wenn du da nicht entsprechend auch jemanden draufsetzt, der das Ganze auch koordiniert, also Special Teams Coordinator, der sich auch mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt und diese unterschiedlichen Schemes richtig aufbereitet, dann wirst du wäre genauso in der Offense, das wäre genauso in der Defense, dann würde das nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Und da, denke ich mal, liegt das Hauptproblem in der Wertschätzung, meiner Meinung nach.
Oder wie siehst du es?
Ja, ich muss Max da zustimmen. Ich glaube, es fängt tatsächlich schon damit an, dass wir keine Trainer dafür haben. Wir haben niemanden, also selbst in NFL-Teams gibt es, ich glaube, 3 Teams haben wirklich Special Kicking Coaches. Ansonsten haben die einfach auch nur einen Special Teams Assistant. Die haben immer 2 Assistants, die sich nur mit Special Teams beschäftigen. Aber schon da geht's los. Wir haben einfach da keine Coaches, die sich dem widmen, weil es halt natürlich auch eine begrenzte Anzahl an Coaches gibt und da natürlich andere Sachen dann im Vordergrund stehen. Dann haben wir auch Sachen, die, wie Max schon sagt, die Wertschätzung ist halt nicht da und du brauchst halt wirklich jemanden, der sich da voll reinhängt. Du brauchst jemanden, der das nicht so nebenbei macht, ich bin noch Safety, ich bin noch Wide Receiver und Running Back oder was weiß ich, sondern du brauchst halt jemanden, der das wirklich die ganze Zeit macht. Und das bedeutet, bei einem Football-Training stehst du 2 Stunden irgendwo in der Ecke des Feldes und kickst in ein Kicking-Net rein. Das ist total behämmert, aber das musst du die ganze Zeit machen, weil dieser Ablauf, den du da drauf hast, den Fußballer gut lernen können, in der Trockenübung, dann auf dem Feld das Ganze machen, wenn plötzlich 11 Leute auf dich zustürmen und du 1,4, 1,5 Sekunden auf Amateurlevel Zeit hast, einen Ball zu kicken, ist wieder ganz was anderes. Also das muss man halt die ganze Zeit trainieren und dann machst du da irgendeine Sache, vergeigst das Ganze und man kann froh sein, wenn du nachher mit dem Bus noch mit nach Hause fahren darfst. Deswegen, also es ist schon sehr, sehr schwer, da Leute zu finden. Und natürlich, wir haben halt ohnehin nicht so viele Spieler, dass diese Leute, die dann zum Training kommen, da wird nicht als erstes gefragt, kannst du kicken, sondern da wird erstmal geguckt, okay, du musst halt laufen, tackeln, sonst irgendetwas anderes machen. Aber wie Max schon sagt, das Hauptproblem, glaube ich, sind tatsächlich Coaches. Uns fehlen Coaches, die sowas machen können und da wird sich in naher Zukunft leider auch nicht sehr viel dran ändern.
Letzte Woche, das fand ich ganz spannend. Max, übrigens, wenn du weg musst, sag gerne Bescheid. Super, dass du dabei warst, war unglaublich viele Insights. Vielen, vielen Dank dafür. Also wir freuen uns natürlich, wenn du noch länger dabei bist, aber ich weiß, dass du um 3:45 eigentlich los musst. Ich finde es ganz spannend, die Geschichte, die Max Parz letzte Woche über die Sea Devils gesprochen hat. Der Andersen war ja nicht jemand, den er auf dem Zettel hatte, den er kannte, wo er wusste, ey, das ist ein super Kicker oder super Panther, sondern es ist jemand, der sich zufällig beworben hat und gesagt, hey, ich würde gerne mal bei euch ein Tryout machen und zeigen, was ich kann und ich bin hier in Dänemark und möchte gar nicht mehr. Also auch wirklich wieder Zufall. Es war ja kein Fokus des Teams darauf, den jetzt zu haben. Das ist für mich schon mal, ich weiß nicht, ob es ein Armutszeugnis ist, aber schon ein Zeichen dafür, dass die Priorität eher sozusagen glücklich darauf lag, dass der jetzt bei denen spielt und nicht etwas war, was man geplant hat und gesagt hat, hey, wir brauchen da jemanden, der stark ist, der entscheidenden Fokus macht. Also vielleicht ist das wirklich einfach nur Glück der Sea Devils, dass der in Dänemark gewohnt hat oder zurück nach Dänemark gekommen ist und dann eben Hamburg nicht so weit weg war, was ja nicht wirklich für eine Kaderplanung spricht.
Ja, ja. Das ist absolut so. Also ich glaube nicht, dass sie hingestellt haben, oh, wir brauchen auch noch einen guten Kicker, Panther und jetzt haben sie auch noch das Glück, dass in Personalunion das einer ist. Ne? Im Norwester brauchst du auch 2 Leute dafür. Also das ist da dann einfach schon gut gelaufen. Und bei den anderen Teams sieht man halt, wie es läuft, wenn man nicht diese eine Person hat, die absolut perfekt das machen kann. Die anderen Kicker, die wir in der Liga haben, sind richtig gut. Also ne, Jonas Schenderlein war im Division II College. Daniel Schumacher hält den Weltrekord fürs verbundene Augen Field Goal kicken mit 50 Yards. Also das sind tatsächlich Leute, die das machen können. Aber wenn das ganze Surrounding halt nicht stimmt, dann wird es am Anfang ein bisschen schwer. Ich bin da aber optimistisch. Da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, ich bin hier optimistisch, dass das in den nächsten Wochen deutlich besser wird, wenn man mehr Zeit hat und dann auch mehr Trainingszeit mit denen oder in die investiert.
Super, Mike. Ist deine Frage beantwortet? Sonst?
Ja, toll. Alles klar. Vielen Dank euch.
Sehr gerne. Caro, wolltest du noch was ergänzen?
Nee, ich hätte nur noch so einen zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist, auch bei den Kommentaren, was nicht so gut ankam, war heute das Officiating. Das ist anscheinend auch noch ein bisschen ausbaufähig, ist aber wahrscheinlich auch normal. Ihr hattet ja vor ein paar Wochen auch mal so einen Referee-Ausbilder oder was bei euch im Talk. Braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit.
Den Kurt Paulus, der war das. Der ist Chef aus der Stuttgart, Referees.
Ja.
Genau.
Genau, dem hatten wir auch lange bei dem ersten Scrimmage zwischen Hamburg und Berlin gesprochen. Der war da auch noch ganz gut am mit reinspringen und versuchen, Sachen zu ändern. Das war, glaube ich, insgesamt ganz spannend, dass das auf jeden Fall eine Aufgabe ist, die Regeln zu ändern. Ich habe auch gestern das Gefühl gehabt, dass der spanische Kollege in Barcelona ein bisschen nervös war. Also das ist, glaube ich, ein Thema, auf das wir gerne gleich nochmal eingehen können, was wirklich spannend ist, weil da, glaube ich, in Leipzig-Spiel, da hatte ich auch einen Tweet gesehen, wo man wirklich etwas sehr Negatives sozusagen über das Officiating gesprochen hat. Vielleicht haben wir heute Leute das Spiel geguckt. Gerne einmal den Sprechwort anmelden, dann sprechen wir gerne mit euch mal drüber. Ich würde sonst einmal, eigentlich wollte ich an Detti geben, der war eben ganz kurz drin, der kommt gleich bestimmt wieder, der muss man nebenbei noch arbeiten. Würde ich aber an Stefan gerne einmal übergeben. Stefan, du bist der Owner, Leiter der ELF-Gruppe auf Facebook. Ich glaube, ihr seid jetzt auf Instagram, wenn ich es richtig gesehen hatte. Wie war dein Gefühl heute im Spieltag? Was hast du mitbekommen?
Ja, würde ich ganz grundsätzlich auch einmal was zu den Schiedsrichtern sagen wollen, beziehungsweise zu den Offiziellen. Man muss da ganz klar sagen, die Jungs haben auch noch nie irgendwie vor, ich sag mal, Tausenden von Leuten Spiele geleitet, also vom Fernseher. im Stadion waren die natürlich in der GFL und so auch natürlich schon gut gefüllt. Und für die ist es natürlich genauso eine neue Situation und vielleicht auch ein anderer Druck, mehr Beobachtung, wie man es halt eben vielleicht vorher gekannt hat. Vor allem die Jungs in Spanien oder Ähnlichem, wo dann halt eben noch weniger Football im Fernsehen gezeigt wurde, wie es vielleicht in Deutschland der Fall war. Und Gleiches würde ich dann auch noch mal so ein bisschen auf die Special Teams geben. Die Jungs, die stehen, glaube ich, oder machen sich vielleicht auch selber sicherlich auch noch ein bisschen Druck, mehr wie es vielleicht vorher in einem anderen Team gewesen ist. Ganz grundsätzlich zu den Spielen. Für mich waren die Ergebnisse, außer das Spiel in Berlin, eigentlich nicht überraschend. Das war das, was ich jetzt so auch in der Facebook-Gruppe eigentlich so im Durchschnitt so sehen konnte. Das waren die Einschätzungen, die da waren, dass Berlin gegen Search gewinnt. Da hatte ich doch eher ein sehr ausgeglichenes und knappes Spiel für die Search gesehen. Aber es sind halt eben da, muss man auch nochmal sagen, in der Gruppe, wie gerade schon gesagt wurde, bestimmte Punkte, wenn denn dann mal etwas nicht ganz so gut läuft, dann gibt es auch direkt sehr harsche Kritik, egal ob es die Schiedsrichter sind oder Kicker oder Panther oder wenn halt eben ProSieben beziehungsweise die Liga Probleme hat, weil da ein riesen Regensturz in Frankfurt runtergeht und das Bild weg ist.
Oder eine sehr oder schräge oder eine sehr schräge virtuelle Line drin ist, die ich auch zwischenzeitlich gesehen habe.
Ja. Also das sind dann halt Dinge, meine persönliche Meinung ist halt eben, man muss der ganzen Sache halt Zeit geben, dass das im ersten Jahr sicherlich alles nicht hundertprozentig laufen wird an allen Ecken. War mir klar, ich finde, dafür funktioniert schon sehr, sehr viel. Sicherlich auch noch sehr, sehr viel, was verbessert werden kann. Aber ja, es ist halt eben interessant, dass da dann, wenn es keine, ich sag jetzt mal, normale Kritik gibt, sondern dann halt eben auch dann direkt sehr intensiv, wie soll man das sagen, ja, nachgetreten wird. Finde ich schade, aber manches ist sicherlich berechtigt. Aber da vor allem bei den Schiedsrichtern muss ich ganz klar sagen, die Jungs, sie machen das halt eben nebenbei, sind vielleicht froh, dass sie dann mal solche Spiele pfeifen dürfen und können. Sicherlich genauso aufregend, neue Regeln, aber da wird sich das Ganze halt auch einpendeln müssen, wie gerade schon gesagt wurde.
Auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir da alle einer Meinung und hoffen, dass es besser wird und insgesamt bringt die Liga sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, das darf man nie vergessen, wenn man sich das einmal anguckt jetzt bei RAN, sobald es läuft, dann ist das wirklich schöner Football, den man sich gut am Sonntagnachmittag angucken kann und der Spaß bringt und der auf jeden Fall, ich glaube, das ist für jeden Football-Fan eben ganz wichtig, die Pause verkürzt, bis die NFL dann losgeht. Stefan, wie siehst du denn die Power-Rankings? Wir wollen jetzt gerne abschließen. Natürlich gerne sozusagen auch in die Runde nochmal gesagt, meldet euch gerne, wenn ihr andere Ideen habt, wir würden das hinterher einmal auch posten und freuen uns auf eure Power-Rankings dazu, aber gerne jetzt auch nochmal direkt reinspringen, wenn ihr was anders seht. Wie siehst du das? Kannst du dich mit der Reihenfolge, die wir jetzt hatten, mit Galaxy auf 1, Sea Devils, dann Panthers auf 3, im Tier 2 Centurions und Kings und dann unten Tier 3 mit Dragons, Thunder, Search, kannst du dich damit anfreunden?
Im Groben würde ich sagen, sind da viele auf einem Level. Ich hätte jetzt dann tatsächlich Frankfurt auch nicht auf die 1 gesetzt. Da sehe ich einfach vom Potenzial her und von dem, was da an Steigerung ist, Hamburg eher.
Könntest du mit zwei ersten Plätzen leben?
Ja, das ist also für mich ist Hamburg, Frankfurt und Breslau definitiv die drei Teams, die in diese erste Riege gehören, so wie es gerade auch gesagt wurde.
Sehr gut. Und weiter runter?
Dann würde ich auch dann danach direkt Köln sehen. Einfach ja vom Running Game mit dem London, das ist halt eben schon schwer zu stoppen. Aber die haben halt eben so ein Auf und Ab, wie auch gerade, glaube ich, von Max schon gesagt wurde. Da muss mehr ein gleichmäßiges Spiel reinkommen. Dann würde ich Berlin und Leipzig sehen. Und Berlin aber vor Leipzig definitiv. Und Stuttgart als auf dem 7. Platz und für mich ist Barcelona leider nicht in der Lage, das zu verbessern, was da kommen wird. Die werden auch zum Schluss auf 8 stehen, meiner Meinung nach.
Spannend, aber du siehst die Kings schlechter als Berlin Thunder? Das überrascht mich schon. Also, die haben von der Offense, hatte ich das Gefühl, dass sie schon immer Potenzial haben, stark waren. Haben natürlich in Defense, haben wir vorhin schon drüber geredet, Probleme, aber Berlin Thunder hatte ich das Gefühl, hat überall noch mit zu kämpfen.
Ja, aber ich bin der Meinung, dass das Einzige, was die Leipzig Kings haben, ist ein Receiving Core und ein Quarterback. Was anderes haben die nicht. Die haben keine Offense-Line, die wirklich gut ist. Die haben keine Defense, die wirklich gut ist, weil sie lassen immer viele Punkte zu. Und wenn dann halt eben Teams wie Hamburg, Frankfurt oder Breslau kommen, glaube ich nicht, dass da irgendeine Chance besteht. Und Berlin ist überall nicht super, aber hat dann halt eben dieses Potenzial, dieses bisschen oben drauf zu legen, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich die im Moment besser einschätzen.
Dass obwohl Berlin ohne amerikanischen Quarterback natürlich schon ein großes Risiko gegangen ist, siehst du aber eher als positive Chance, dann mehr Imports auf dem Feld zu haben.
Genau. Das ist in Köln ist das ja auch nicht mehr so. Da war ja auch nur die erste Halbzeit im ersten Spiel ein amerikanischer Quarterback. Seitdem spielt ein deutscher Quarterback. Läuft sogar besser wie vorher, meiner Meinung nach. Sehe ich jetzt erstmal nicht als großen Nachteil.
Nee, spannend, finde ich super interessant. Vielen Dank dafür. Krille, du bist auch wieder dabei, freuen uns sehr. Hast du eine Meinung zu den Power Rankings?
Ja, zu den Power Rankings kann ich gleich was sagen. Ich würde aber Stefan nochmal zustimmen, dass doch die Kritik und manchmal doch sehr viel ist und manchmal auch, ich sag's mal vorsichtig, ein bisschen übertrieben ist, das, was man so lesen kann, ob das bei Twitter ist, ob das bei Facebook ist oder so. Ich finde, jetzt hatten wir, glaube ich, diese Woche mal ein gutes Beispiel, dass jetzt oder jetzt doch die Woche so ein bisschen durchkommt. Jetzt ist die Liga gestartet und jetzt hast du ein tägliches Doing und jetzt tauchen so ein bisschen die Kinderkrankheiten auf. Na, Kinderkrankheit nicht, aber alles, was jetzt so kommt, wo man nicht so richtig drauf vorbereitet ist. Also wie zum Beispiel das Thema in Köln mit dem Stadion und sowas, dass sie umgezogen sind und dann wieder zurück und alles so eine Geschichten, das ist, glaube ich, da, ich weiß gar nicht, was da hinterher der Ausschlag war oder warum das so war. Aber da würde ich zu sagen, das ist, wenn du in einer Großstadt als neuer Verein kommst und dann einfach mal sagst, hier, ich brauche einen Platz und dann ist kein Platz da, dann ist das nichts Neues in einer Großstadt, wo viele, viele Leute, wo mehr Leute auf einen Sportplatz wollen, als es Sportplätze gibt. Gerade wenn du neu bist, zum Beispiel. Und was fand ich denn noch? Ach so, mit den Offiziellen in Barcelona. Ich glaube, die armen Schiedsrichter, die hatten ja auch so ein bisschen Probleme da. Es gab ja keine Game Clock. Warum gibt es in Barcelona eigentlich keine Game Clock? Dass es gefühlt 100 Yards Strafe nur wegen Delay of Game gab. Das war so ein bisschen
Habe ich aber
zäh und
ehrlicherweise
boah.
in Hamburg auch nicht gesehen. Also wir hatten ein bisschen geguckt,
Okay.
Max und ich. Max, ich weiß nicht, ob du noch da bist, du was zu sagen kannst. Also es ist ja nicht die Game Clock, sondern die Play Clock, die fehlte direkt
Okay, ja,
sozusagen,
nee, die meine ich auch, ja.
genau, hinter dem, auf beiden Seiten sozusagen, hinter dem Pfosten.
Okay.
Die habe ich in Hamburg auch nicht gesehen. Ich glaube, das ist technisch, ich weiß nicht, ob es sie in anderen Städten gab. Ich habe sie aber live im Stadion auch nicht gesehen gehabt. Von daher
Ah, okay.
glaube ich, die gibt es nirgendwo, so wie ich es verstanden habe. Oder wenn überhaupt
Okay.
einzeln nur.
Ich hatte
Nee,
verstanden, dass
okay.
es die in manchen Stadien gibt und in manchen nicht. Aber warum konnte
Okay.
der Kommentator dann auch nicht darlegen?
Ah, okay. Aber
Aber
dann
da
hat
ging
der
es auch um das
Kommentator,
Spiel, dass
ja.
es halt in Barcelona nicht der Fall ist und dass es da schon ja, ein
Ja.
bisschen zu Problemen führt.
Ah, okay. Nee, okay, gut. Denn das hatte ich so nicht auf dem Zettel, aber er hat dir dann auch erzählt, dass es ja dann so ein bisschen auch, dass normalerweise die Schiedsrichter dann so ein bisschen aufgefordert sind oder ja doch aufgefordert sind, dann zwischendurch mal reinzurufen, irgendwie, keine Ahnung, Uhr läuft,
Nee, hurry
ihr habt
up
noch
oder so,
15,
genau. Aber ich
ja,
glaube,
hurry up, genau, wenn
Max, wenn
das
du noch
wenn,
dort da bist, also
ja.
sonst mute dich gerne mal. Ich glaube, Max kann da sehr, sehr viel zu sagen. Der hat, glaube ich, mehr Amateurspiele
Ja,
gecoacht,
ja.
mitgespielt, wo es keine Play Clock gab. Am Ende ist das ja etwas, was der Quarterback so ein bisschen auf dem Schirm haben muss und da
Okay,
reagieren
ja.
muss. Und eigentlich haben die das gelernt. Also ich glaube, das kann man gar nicht der Technik, dass die Fehler geben, sondern es ist etwas, was die Spieler drauf haben müssen, wenn die Referees noch supporten, indem sie irgendwie 3, 4 Sekunden vorher sagen, hey, jetzt schnell machen, gleich läuft die Play Clock ab, dann sollte das eigentlich funktionieren.
Ja, das ist
Okay.
allerdings, ich bin noch im Auto, aber ich muss leider gleich raus. Also diese Play Clock ist unglaublich wichtig, weil die Zeit zwischen den Spielzügen ist wirklich unglaublich knapp. Mit dem Auswechseln der personellen Gruppen, mit dem Reingeben des Spielzugs, mit dem Huddle und dem Ansagen des Spielzugs. Da haben natürlich Teams, die auch ein bisschen No-Huddle spielen, ein paar Sekunden mehr Zeit. Aber die Playcock ist da super wichtig, gerade wenn es die letzten 15 bis 10 Sekunden sind vor dem Snap, dass der Quarterback vielleicht nochmal die ein oder andere Motion spielen kann, wenn die im Spielzug drin ist. Da wird das nachher dann wirklich richtig knapp. Und wenn du diese Zeit in den Endzonen nicht hast, dann verlierst du auch schnell das Gefühl dafür. Und wenn die Playclock nicht da ist, dann gibt es auch mal so ein bisschen eine leichte Toleranz auch von den Schiedsrichtern. Aber wenn diese Toleranzgrenze halt wirklich strikt bei der Zeit liegt und auch nicht entsprechend irgendwie freigegeben wird, dann hast du viele Delay-of-Game-Strafen. Also ich persönlich auf dem Niveau muss eine Playclock da sein, weil du brauchst du einfach als Quarterback in dem Moment, wo du an die Linie gehst, dass du weißt, okay, wie viel Zeit habe ich noch und kann im Notfall auch nochmal ein Timeout nehmen, wenn es sein muss.
Ich habe gehört, dass auch ein akustisches Signal da sein soll. Kennst du das, Max?
Ein akustisches Signal im Sinne von?
Ja, ich habe das nicht ganz verstanden. Es hat einer von den Kommentatoren, hat, als er darüber gesprochen hat, noch über ein akustisches Signal. Wann das gekommen ist, habe ich nicht verfolgen können. Ich dachte nur, du kennst das vielleicht. Ich sag mal, keine Ahnung, bei 10 Sekunden oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob das jemand auf dem Helm hat oder ob das im Stadion war. Ich dachte nur, ich habe es gehört, also, vielleicht kennt jemand ja. Das.
Also wenn keine Playclock da ist, dann ist eigentlich der Whitehead immer so ein bisschen wenn er sich dafür hergibt, dass er sagt, okay, 10 Sekunden oder hurry up, Offense, weißt du, dann gibt er sozusagen der Offense nochmal ein akustisches Signal, dass sie jetzt Gas geben müssen. Aber wenn eine Offense sich einfach partout zu viel Zeit lässt, dann muss er halt das Delay of Game auch pfeifen, das ist halt so.
Super, danke dir, Max. Das war, glaube ich, sehr hilfreich nochmal. Krill, jetzt wollen wir von dir aber noch was hören zu den Power Rankings.
Oh, zu den Power Rankings. Also ich fang mal oben an. Also ich habe Frankfurt, Breslau, Sea Devils auf 1, 2, 3. Ich glaube, Frankfurt hatte ich ja eh von Anfang an irgendwie, gerade aus der Vergangenheit, dass die ja gefühlt auch als komplettes Team rübergegangen sind, doch ganz oben. Fand er das Spiel heute sehr gut. Hat mir gut gefallen. Vor allen Dingen sah das heute alles also von beiden Seiten sehr ordentlich aus, sehr schnell aus. Und irgendwie, vielleicht lacht es auch an der Übertragung, dass die okay oder gut war. Und so, also deswegen habe ich Frankfurt auf 1 und habe Breslau auf 2. Das liegt einfach daran, weil sie jetzt in den ersten beiden Spielen irgendwie schon über 100 Punkte gemacht haben. Heute wurde denen ein bisschen aufgezeigt, woran sie noch arbeiten müssen. Und ich glaube, für ein nächstes Power Ranking ist es dann interessant zu wissen und zu sehen, ob sie dran gearbeitet haben. Also ich sag mal so, im vierten Viertel sind sie ja dann doch irgendwie nochmal gut übers Feld marschiert und dann, ich würde mal sagen, fast der entscheidende Pass ist eine Interception und der trägt ihn wieder das halbe Feld zurück. Deswegen habe ich die noch davor und ich glaube, die Sea Devils, da möchte ich einfach noch mehr sehen. Das ist klar, haben sie das erste Spiel gewonnen, aber und jetzt das zweite Spiel, jetzt hier, was das war, der jetzt in Barcelona, es ist mir noch zu wenig, sage ich mal. Deswegen auf 3. Und alles, was danach kommt, boah, schwierig. Aber ich glaube, ich würde.
Nächste Woche spielen sie gegen Thunder. Reicht dir das dann? Also ist Berlin ein Gegner, wo du sagst, danach habe ich ein Gefühl dafür, wo die Sea Devils überstehen?
Ich möchte einfach mehr sehen. So, ich glaube, ich möchte einfach mehr sehen. Also die Weiterentwicklung. Sagen wir mal die Weiterentwicklung, ne? Jetzt über die Wochen. So, das ist meine Interpretation ins Power Ranking, ne? Also klar, wenn die jetzt gegen Berlin gut spielen und wenn dann. Also ich möchte das einfach nochmal sehen. Ich möchte das von Freitag einfach nochmal sehen. Vielleicht noch noch ein bisschen mehr.
Nee, verstanden. Finde ich gut.
Ja, also wie gesagt. Und ich sag mal, alles, was denn von Platz 4 dann runter ist, also ich würde mal wahrscheinlich Köln auf 4 setzen, weil sie jetzt irgendwie mit ihrem Run-Game gut sind und so. Das geht bestimmt noch was. Leipzig machen halt viele Punkte, aber ich habe es halt wirklich noch nie wirklich gesehen. Da muss ich mir, glaube ich, mal ein paar Highlights gucken oder wer da eigentlich spielt und so. Und dann die letzten drei, oh, schwierig. Wenn ich von unten anfange, ich würde, glaube ich, Berlin auf 8 setzen. Das liegt aber daran, weil ich von Berlin so gar nichts weiß. Also so richtig gar nicht, ne? Und sowas hier. Und dann Barcelona und Stuttgart. Für Barcelona ist halt, glaube ich, schwierig. Da waren jetzt das Spiel gegen Hamburg. Es waren immer ein paar Ansätze da. Die wissen alle, um was es geht, aber ich sag mal, dann hat, glaube ich, der Kommentator auch gesagt, dann ist der spanische Football dann doch deutlich hinter, ich nenne ihn mal den deutschen Football, ne? Sowas, die wissen, wie es geht und machen da ein paar coole Sachen und ist auch mal immer was Nettes dabei, aber wie gesagt, so rein im das Gesamtbild ist, sie sind dann doch hinter dem deutschen Football und halt dann halt Stuttgart davor. Aber für Stuttgart habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, ich sag's mal vor, sie ist mir egal.
Okay, verstanden.
Da kommt das, glaube ich, her.
Alle auf einer ähnlichen Richtung, vielleicht Details anders. Ja. Ich würde die Power Rankings dann soweit abschließen. Caro, du hast gleich noch eine News, über die wir gerade ganz kurz schon was gehört haben. Stefan, ich habe noch eine Frage an dich. Ich fand sehr kontrovers die ganze Thematik um Stuttgart, den Quarterback, Rassismusvorwürfe. Die Liga hat sehr klar, sehr eindeutig kommuniziert, hat gesagt, okay, das können wir nicht tolerieren, hat sich getrennt. Erst hat Stuttgart Search ihren Quarterback entlassen. Dann hat die Liga auch gesagt, er ist gesperrt, darf gar nicht mehr spielen. Fand ich sehr, 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 sehr gut. Dann kam sozusagen zwei Tage später schon mit Aaron Ellis der neue Quarterback. Wie ist das in der Gruppe aufgenommen worden? Eher positiv, weil die Liga klar sich gegen Rassismus positioniert? Oder gab es da auch schwierige Stimmen? Wie wurde das aufgenommen, so eine Entscheidung?
Also ganz grundsätzlich wurde vor allem, es geht ja alles sehr schnell. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem in der heutigen Zeit, dass wenn in diesem Spiel etwas passiert, wie da jetzt in Stuttgart oder in dem Stuttgart-Spiel, dass natürlich dann sofort in Facebook, in Instagram, Twitter, wo auch immer diskutiert wird und jeder eine Meinung hat, aber halt eben gar nicht in der Situation drin war. Also das sehe ich schon mal so ein bisschen als problematisch. Was ich gut fand, ist, dass egal, was da auf dem Platz jetzt vorgegangen ist oder wie die Schiedsrichter entschieden haben oder nicht, die Offiziellen der Teams und der Elf haben gesagt, okay, Montag, erster Wochentag, wir setzen uns zusammen, wir besprechen das, klamüsern das auseinander und entscheiden dann sinnvoll, was wir machen. Und ich würde sagen, zu 99% wurde diese Entscheidung grundsätzlich positiv aufgenommen. Es gibt ein paar Leute, die gesagt haben, okay, was darf ich denn da noch an Trash-Talk? Da bin ich der Meinung, und das habe ich auch schon die Woche in einer Webshow gesagt von Football, dass ich Trash-Talk für völlig unnötig halte. Und wenn sich jemand provozieren lässt oder so aufgedreht ist, dass er meint, Dinge von sich zu geben, die er nicht geben sollte, dann entstehen solche Dinge und dann muss auch hart entschieden werden.
Aber ich meine, Trash-Talk gehört bei ganz vielen Sportlern dazu und machen ganz viele, aber da einfach die rassistische Nebenbemerkung lassen und wenn man dann so ein bisschen sticht und ein bisschen drauf eingeht, dann glaube ich, braucht man überhaupt gar keine rassistischen Kommentare dabei und kann das ganz entspannt ohne das machen und schon hat man kein Problem mehr und das gehört dazu. Ich glaube, das ist einfach, also für mich ist es sehr, und das da hilft die Entscheidung der Liga total, ist einfach eine Klarheit zu machen, so geht's nicht und das ist der Punkt, der da irgendwie drüber hinausgeht und das ist, glaube ich, super, super wichtig und extrem schön zu sehen, bei all den UEFA-Regenbogenflaggen und so weiter, zu sehen, dass die ELF da resolut ist, da klar ist und da eben am Ende schützt die Leute, die da angegriffen werden.
Ja, alles andere wäre dumm gewesen.
Ich finde das auch gut, dass sie jetzt klar am Anfang ihre Linie durchziehen, ein Statement damit gesetzt haben. Jeder weiß jetzt, wo die rote Linie verläuft. Und ich glaube, das ist in diesem Punkt auch nicht schlecht. Wie Daniel schon gesagt hat, Trash Talk gut und schön, aber eben nicht die rote Linie überschreiten. Und das sollte jetzt jedem klar sein.
Und ich glaube auch, hätten sie jetzt gesagt, hier, wir denken mal drüber nach und bitte nicht nochmal oder sowas hier. Und ich glaube, das hätte eine ganz andere Welle losgetreten als jetzt einfach das Statement, haben wir nicht, wollen wir nicht, gibt es nicht und du bist leider raus. Einfach ganz konsequent und dafür ist die Liga, glaube ich, zu neu, um sich dann da irgendwie so, wie auch immer, da in die Schussbahn zu holen, ne? Also, oder sich selbst in die Schussbahn zu stellen, hätten sie gesagt, wir denken nochmal drüber nach und wir geben ihm eine zweite Chance oder so.
Definitiv. Ich glaube, damit ist allen klar, da ist eine Grenze und die darf ich nicht überschreiten. Und das tut der Liga langfristig gut, so viel Rückgrat zu haben. Du hast noch eine zweite News, Caro, über die wir gerne sprechen wollen, richtig?
Genau. Es klang ja gerade schon mal an. Und zwar hatten die Cologne Centurions vor 2 Tagen gepostet, dass sie trotz intensiver Gespräche mit der Stadt es leider nicht schaffen, dass sie in Köln eine Heimspielstätte finden und dass das Spiel gegen die Galaxy nach Hessen verlegt wird. Und dass sie hoffen, dass sie für die restlichen 3 Spiele ein Stadion finden, was in der Nähe von Köln und in NRW, also sehr weit gefasst, liegt. Und einen Tag später kam dann die News, dass man doch noch eine Lösung gefunden hat, auf jeden Fall für das Galaxy-Spiel schon mal. Dadurch, dass man das Spiel verlegt hat vom 10. auf den 11. Juli, weil am 10. Fortuna und der FC gegeneinander gespielt haben und nicht 2 Teams an einem Tag auf dem gleichen Rasen spielen konnten oder im gleichen Stadion, hat man das Spiel auf den 11. verlegt und insofern konnte es oder kann es jetzt doch in Frankfurt, in Köln, Entschuldigung, stattfinden. Aber weiterhin sind nicht die letzten 3 Spiele geklärt, wo diese stattfinden werden. Und da bemüht man sich jetzt in der Nähe von Köln möglichst ein Stadion zu finden. Ich glaube, da gibt es sicherlich einige, die schon auch angeboten wurden. Es ist halt nur die Frage, manche waren dann auch ein bisschen größer. Das muss natürlich auch immer finanziell im Rahmen bleiben. Und da werden wir gespannt sein, wie das die nächsten Spiele aussieht. Die Fans waren natürlich ziemlich enttäuscht, kann man auch verstehen. Ist ja irgendwie, man möchte ja sein Heimteam zu Hause unterstützen und nicht irgendwie im gegnerischen Stadion. Ich glaube, dass es natürlich, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, der sehr, sehr kurzen Zeit geschuldet ist, die Cologne Centurions auch hatten, weil sie ja quasi ein Nachrückerteam waren und gar nicht von Anfang an die Saison eingeplant wurden. Insofern vielleicht nicht zu überraschend, dass da vielleicht ein paar Probleme existieren. Ich habe auch noch gehört, dass angeblich beim ersten Spiel eine Dezibelmessung im Stadion stattgefunden hat und es irgendwie zu laut gewesen wäre, was aber irgendwie dem natürlich jetzt entgegenspricht, dass das Spiel jetzt doch in Köln ausgetragen werden kann. Vielleicht weiß ich nicht, ob jemand von euch noch mehr darüber weiß, sonst gerne auch eure Meinung zu diesem Thema.
Ich habe da vielleicht noch eine Kleinigkeit so zu sagen, denn mir ist zu Ohren gekommen, ich hoffe, jetzt kriege ich nicht einen auf den Senkel, aber es wurde eigentlich schon mal öffentlich erwähnt, dass die letzten 3 Spiele in Essen stattfinden werden. Und zwar im Stadion von Rot-Weiß Essen.
Ich hatte das noch nicht gehört. Irgendjemand hat das Stadion angeboten, im Internet sozusagen, war aber auch, ich glaube, Alemannia Aachen war auch das Stadion dabei. Ich habe das Wort Essen schon mal gehört, aber auch nicht von offizieller Seite.
Ja.
Ist natürlich, also ich glaube, insgesamt muss man sagen, und die Schreie und das, Stefan, hast du vorhin auch schon gesagt, nach Unprofessionalität sind immer relativ schnell gefasst. Die finde ich eben überhaupt nicht so. Es ist eine wirklich kurzfristig geplante Saison. Wir haben Corona gehabt, wir haben jetzt viele Teams, die wiederkommen, Stadien, die unglaublich belegt sein werden ab Herbst wegen Konzerten, wo man gucken muss, wie das alles funktionieren kann. Und ich finde, das sind wir von Anfang an so ein bisschen kritisch mit, ist die Kommunikation der Liga. Also man könnte das eben schöner kommunizieren. Ich weiß nicht, ob man das raushauen muss und einen Tag später dann doch noch eine andere Lösung findet. Vielleicht hätte man ein bisschen warten können damit. Ich kann es gleichzeitig verstehen, dass die Fans sozusagen informiert sind frühzeitig und jetzt nicht mit dem Spielplan am Samstag. Aber das ist eben so ein bisschen das Risiko, was die Liga eingegangen ist. Es hat bisher super gut funktioniert. Sie haben es gut hingekriegt und es ist ärgerlich, wenn es dann vielleicht mal nicht klappt. Ich glaube, damit können wir aber leben und das wird in der zweiten Saison, glaube ich, einer der großen Punkte sein, die sich deutlich verbessern werden. Und das ist dann, glaube ich, etwas, wo man auch sagen muss, es ist die erste Saison, es ist ein Testen. Die Stadien waren von Anfang an ein riesiges Thema und die ELF kriegt das wirklich gut hin, schafft es sehr schön. Ich bin zum Thema Stadion, Caro, da haben wir heute drüber geschmunzelt oder gestern geschmunzelt, weil das die Leipzig Kings auch gesagt haben, hey, wir haben zwar ein Stadion, aber die Sitze sind ein bisschen hart und ungemütlich. Bitte bringt euch Kissen und Decken und Sitzkissen mit, damit es ein bisschen schöner wird. Finde ich auch etwas, was ich ganz süß finde. Ich fand die Reaktion der Fußballfans dann, die sich dann normalerweise in dem Stadion sind, dann ganz amüsant, die sich dann schon beschwert haben darüber, dass sie doch gar nicht ins Stadion gehen sollen, wenn sie das Stadion kritisieren. Ich glaube, die Kings haben da echt eher an die Fans gedacht und gar nicht so weit das Thema aufgemacht. Aber das zeigt eben auch, das finde ich eigentlich schön im Football, dass es nahbar ist, dass es eine enge Kommunikation ist, dass man mitdenkt und versucht, für den anderen, also da der Verein für die Fans, das Beste in irgendeiner Form herauszufinden und dann auch irgendwie so offen wie möglich zu kommunizieren. Und wenn das dann mal wie in Köln schwierig ist, dass man da auch Verständnis für hat, ich glaube, das werden wir nur in der ersten Saison so haben und in der zweiten Saison muss man ehrlicherweise dann andere Ansprüche daran haben.
Das sind halt wahrscheinlich alles solche Sachen, das musst du dir jetzt alles auf den Zettel schreiben, das, was jetzt das tägliche Doing mit sich bringt und neue Punkte.
Genau, das hat Max Part letzte Woche auch genauso gesagt. Also die haben eben eine Liste und da wird er uns nicht offen gewesen sein, sondern da werden noch viel mehr Dinge draufstehen, als er mit uns bespricht, die wir vielleicht auch gar nicht mitbekommen, die vielleicht im Hintergrund laufen, wo es noch Schwierigkeiten gibt. Wir haben über die Stats gesprochen, wo ich mir langsam hoffe, dass es ein bisschen schneller geht und ein bisschen mehr bekommt. Ich finde aber die Posts, die sie machen zu den einzelnen Positionen, zu den besten Runnern, zu den besten Passern, zu den besten Wide Receivern echt positiv und gut und finde die Kommunikation da gut und spannend, lese das sehr, sehr gerne. Also ich finde, da sind sie schon besser geworden. Wir wünschen uns natürlich alle so ein bisschen die NFL-Standards, die wir alle kennen und da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Ich hoffe, und das war etwas, was mir gestern im Spiel aufgefallen ist auf ran.de, dass teilweise die Stats nicht ganz hundertprozentig waren, also Time of Possession nach einer Hälfte fehlten irgendwie 9 Minuten, dass solche Sachen irgendwie noch gefixt werden, dass man da sozusagen im Fernsehen eine andere Experience hat, das würde ich mir sehr, sehr wünschen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass das Schritt um Schritt besser wird.
Ja, das denke ich auch. So wollen sie ja haben. Ich glaube, was sie ja auch wieder hatten, dass die Kommentatoren, die unterschiedlichen Rosters, die sie da hatten, da waren ja irgendwie alle, hatten sie gefühlt die gleichen Zettel, aber da standen irgendwie verschiedene Nummern drauf mit verschiedenen Spielern. War heute, glaube ich, auch so. Also das sind so die Kinderkrankheiten, die alle noch gerade gezogen werden müssen.
Genau. Das ist es soweit. Ich glaube, wir sind am guten Ende. Wir haben die Power Rankings aufgestellt. Werden mal gucken, ob wir in den nächsten Wochen, vielleicht nach Woche 6, mal ein Update machen. Gucken, welches Thema wir in der nächsten Woche haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr, ob nur im Podcast oder hier live, Themen ansprecht, die ihr gerne sehen wollt. Wir überlegen gerade, welche Themen haben wir. Wir wollen ein bisschen stärker auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wie läuft das Sponsorenthema? Wie läuft vielleicht auch insgesamt die Teamorganisation? Wie bereiten die sich vor? Also das sind so ein paar Themen, auf die wir uns gerade vorbereiten und überlegen, wann wir sie wie machen, wann noch Gäste passen können. Also es werden wieder Gäste kommen, keine Angst. Aber das machen wir gerade, um einen kleinen Überblick zu geben. Morgen wird es auch ein bisschen um die ELF gehen. Und Elio, ich habe deinen Sprechwunsch gesehen. Wir nehmen dich gleich hoch. Ich wollte es einmal ganz kurz beenden. Wir werden morgen um 19 Uhr mit Nico Backspin sprechen. Wir werden mit Pimp sprechen. Das ist der Rapper, der für die Edebali Sitcom den Titelsong Young MVP kann ich empfehlen. Super cooler Song. Hat auch einmal live beim ersten Hamburg-Spiel performt. Der wird live im Studio sein. Wir werden mit denen drüber sprechen, wie viel Entertainment braucht Football, wie viel Entertainment braucht die ELF, aber genauso die NFL, um erfolgreich zu sein. Wie wichtig ist das ganze Thema? Also da könnt ihr euch drauf freuen, da geht es auch definitiv über die ELF. Und da werden wir aber tiefer reingehen in dieses ganze Thema drumherum. Was passiert da eigentlich? Welche Rolle hat Nico eigentlich? Und wir werden natürlich auch darüber sprechen, ob King Kutsche nicht die Chance hat, einen Auftritt zu haben am Ende im Finalspiel im ELF-Bowl. Da ist Nico auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner.
Mir fällt noch mal bei Gästen ein, hier spielt in Barcelona nicht ein Deutscher?
Da spielt ein Deutscher, genau.
In der Defense. Ja, genau. Vielleicht hat der ja mal, wenn er Bye Week hat oder so, Sonntag 19 Uhr, dann sind die, glaube ich, eine Stunde vor uns.
Nö, Barcelona ist genauso mit uns. Aber die sprechen wir gerne mal an. Krille, danke für den Vorschlag. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Spieler würden wir uns am besten mal schnappen, Caro. Haben wir aufgeschrieben, oder?
Ja, haben wir auf jeden Fall auf dem Zettel.
Genau, Elio, ich glaube, du verbindest gerade bei mir noch. Ich weiß nicht, ob du schon da bist. Melde dich gerne. Wir sind natürlich gespannt, was du noch an Feedback hast. Ich glaube, die Verbindung dauert noch ein bisschen. Deshalb würde ich sagen, sprechen wir ganz kurz nochmal über die Spiele in der nächsten Woche. Caro, kannst du mal sagen, auf welches Spiel freust du dich denn am meisten in der kommenden Woche? Ich lese dir auch gerne vor, wer spielt.
Einmal vielen Dank.
Sonntag haben wir, sind drei Spiele wieder nur, Cologne Centurions gegen Galaxy, wir haben Surge gegen Kings und wir haben Sea Devils gegen Berlin Thunder. Also einmal nur deutsches Programm, wenn ich das genauso sehe.
Na, Centurions gegen?
Galaxy und Surge gegen Kings, also Leipzig gegen Stuttgart und dann Hamburg gegen Berlin.
Hamburg, Berlin, dann nehme ich natürlich ganz klar mit Thunder-Vergangenheit Sea Devils gegen Thunder. Ja, und ich bin ja im Urlaub nächste Woche. Ich habe keine Ahnung, ob ich das da gucken kann. Das werde ich mal schauen, ob ich überhaupt den Sender reinkriege und ob ich auch Zeit habe. Aber ich weiß gar nicht, welches wird übertragen. Das andere, ne? Das wird nicht Sea Devils gegen Thunder übertragen.
Es wird Surge gegen Leipzig Kings übertragen. Soweit ich weiß, das ist ganz spannend. Hier steht auch Centurions gegen Galaxy noch auf 0 Uhr. Ich glaube, das liegt an der Stadionfrage, das ist noch nicht ganz klar. Aber Hamburg Sea Devils gegen Berlin Thunder findet erst um 18 Uhr statt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier mit dem Talk machen. Also da werden wir auch noch ein paar Infos haben. Elio, ich sehe, dass du dich verbindest. Ich glaube, du musst das einmal freischalten. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ansonsten würde ich sagen, dass wir für heute einmal soweit durch sind. Ich bedanke mich bei allen von euch, die oben sind. War sehr spannend, sehr schöne Diskussion. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend. Wir hören uns hoffentlich morgen um 19 Uhr. Und ansonsten für alle, die den Podcast hören, kommt gerne vorbei. Normalerweise am Sonntag um 19 Uhr hier auf Twitter. Wir öffnen sozusagen immer einen Space direkt um 19 Uhr. Ihr kommt reinkommen, ihr könnt mit uns diskutieren, ihr könnt eure Fragen stellen, ihr könnt uns eure Meinung ganz offen sagen und wir freuen uns sehr über jeden, der dabei ist, jeden, der hier mitdiskutiert. Vielen, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch von mir und Ilio, komm gerne sonst nächsten Sonntag wieder rein, vielleicht klappt es dann besser mit dem Verbinden. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch allen.
Jo.
Ciao.
Danke, tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.